Hallo zu Penta Radio im April 2013. Wir haben heute super Technik hier. Hoffen, dass wir es so hinkriegen. Ein bisschen unterbesetzt zu den anderen Moderatoren-Treffen hier beim Radio. Aber das kriegen wir schon alles gebacken. Das Thema heute ist... Jo, fuck, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Hier ist der Mist schon wieder... Nee, warte, das war anders gedacht. Jo, fuck, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Hier ist der Mist schon wieder abgestürzt. Das kann ja echt nicht wahr sein. Also Typen, die sowas programmieren, die sollte man den ganzen Winter lang Bahn fahren lassen. Ja, also das Thema ist heute Linux auf dem Desktop alternativlos, glaube ich.
Richtig,
ja. Wie wir kurzfristig festgestellt hatten, haben wir sowas vor ungefähr 2 Jahren schon mal gehabt. Hier, wo dieser nette Ausschnitt im Her war. Aber ja, bevor wir damit anfangen.
News.
Tja, womit fängt man am besten an? Eine Sache, über die man natürlich lange reden kann, die Drossel ist aktiv oder will aktiv werden. Und zwar die Deutsche Telekom hat sich überlegt, irgendwie so richtig skaliert das nicht mehr. Wir haben jetzt allen Leuten DSL verkauft, denen wir DSL verkaufen können. Dann ist uns diese blöde Bundesnetzagentur so ein bisschen noch mit dazwischen gefahren. Da müssen wir jetzt unsere Anschlüsse weitergeben. Und da gibt es jetzt also noch mehr als einen Telekommunikationsanbieter für Internet. Ja, und so der Ausbau, das kostet alles aber witzige Millionen oder Milliardenbeträge, die zum Teil ja, glaube ich, auch aus so einem Aufschwungsprogramm, als hier jetzt Bankenkrise oder sowas war, oder was für auch mal eine Krise, mitkommen, aber egal. Und jedenfalls, das ganze Business von der Telekom skaliert irgendwie nicht mehr. Das unendliche Wachstum ist an seine Grenzen gestoßen. Und da haben die sich überlegt, was können wir denn da machen? Na, wenn wir schon die ganzen Kabel haben, dann können wir ja mal den Fuß draufstellen auf die Kabel und drosseln die einfach. Wenn ihr da ein gewisses Datenvolumen erreicht habt, das Ganze ist natürlich noch nicht aktiv, sondern das haben sie jetzt schon mal angekündigt und dann wollen sie das irgendwie, wenn sie es dann technisch auch schaffen, ausrollen. Aber das ist jedenfalls der große Plan für die Zukunft. Es gibt diese ganzen tollen Telekom-Dienste dann, natürlich weiterhin für den Preis, den man halt extra bezahlt hat. Also wenn man jetzt Fernsehen gucken will, sowas wie die Jüngeren unter euch, das ist YouTube. Oder Vimeo, oder wie die alle so heißen. Die älteren Leute, das sind diese großen viereckigen Kästen, die man früher im Wohnzimmer hatte, wo immer die GEZ dann ankommt und will da Geld dafür haben. Da hat sich jetzt jedenfalls die Telekom gesagt, wir machen unsere tollen, super Mehrwertdienste, bieten wir weiterhin für einen bestimmten Betrag an. Aber alles andere, was so im Internet ist, da ist, ich glaube, das hängt ein bisschen von der Geschwindigkeit, die man da gebucht hat, ab. Also wenn man schon das Größte nimmt, das heißt irgendwie so 50 gibt es da, glaube ich, mit VDSL, dann hat man noch 200 Gigabyte im Monat frei. Kann man sich mal ausrechnen, wie schnell man das da sozusagen leer gesorgt hat. Aber wenn man jetzt bloß so eine 16, also bloß, ne, so eine 16er Leitung hat, dann ist es eben schon viel, viel schneller. Ich weiß nicht mehr, da waren es vielleicht nur noch 75 Gigabyte und das, da kommt man halt ganz schnell an, wenn man sich so an die aktuelle Welt, also ich will gar nicht sagen moderne, man weiß ja nicht, was jetzt in 2-3 Jahren, was man da alles so an Datendiensten noch haben will. Und wer jetzt sagt, naja, gut, dann kann ich halt nicht mehr so, also YouTube kann ich in Deutschland so und so nicht gucken. Die Proxy-Verbindung zählt natürlich voll mit rein. Und das nächste Problem ist, wenn es dann mal wieder zu einem größeren Update kommt von eurem Lieblingsbetriebssystem, dann kann es eben einfach sein, dass ihr nicht mehr die Zeit habt, die ganzen Patches runterzuladen, bevor es dann Wumm macht. Und der Virus durch den Bildschirm grinst. Und bei solchen Sachen da, naja, und dann liest man halt so die Argumentation der Telekom, die dann so sagen, wieso, das kann man doch aus dem Mobilfunk. Und das Witzige dabei ist, ne, ich warte ja immer drauf, dass sie beim Mobilfunk mal langsam einsehen, dass bei hier LTE, wo man halt in irgendwie ein paar 20 Sekunden sein monatliches Kontingent leer saugen kann, ja, dass sie das halt ein Stückchen nach oben drehen. Aber das ist eben nicht so. Sondern man lernt da vom Mobilfunk und da kann man das ja auch drosseln. Da sind ja die Leute dran gewöhnt, dass sie Mitte des Monats dann immer unterwegs auf dem netzwerkseitigen Zahnfleisch krauchen. Ja. Und die Telekom hat weiter noch angekündigt, man kann ja dann weitere Datenpakete hinzukaufen. Das ist auch schon dreist, ne? Weil einem ja vorher...
Doppelt?
Ja, also man, ne, das ist halt sozusagen Internetsteinzeit. Also früher war das so, dass man halt wirklich Datenvolumen bezahlt hat. Das war aber so 80er, 90er. Ne? Und ja, naja.
Deutschland im digitalen Mittelalter. Ich stelle mir das auch echt kompliziert vor für Leute, die jetzt viel remote arbeiten müssen und da eventuell großes Datenvolumen sich irgendwie da durchs Netz zutschen müssen, dass die auch einfach nach 2 Wochen oder so dann da sitzen und sagen, naja, doof gelaufen mit Arbeit, es geht jetzt einfach nicht voran, weil mir dort die Leitung genommen wird. Also ich finde, in der heutigen Zeit ist das irgendwie nicht so wirklich vertretbar.
Nee, das ist total abartig. Also ich meine, das ist ja auch nicht, dass dein Energieversorger, der Mitte des Monats sagt, so, du hast jetzt so viel Strom verbraucht, jetzt kannst du noch deinen Kühlschrank laufen lassen, ansonsten ist es aber zick. Licht, nachts, nee, mach dir da eine Kerze an.
Genau.
Ne? Wenn der Wasserversorger sagt, also du hast jetzt
zweimal geduscht schon, heute, so, ja, das ist genug, Alter.
Hast schon zweimal geduscht diesen Monat.
Jetzt so.
Ja.
Naja, der nächste Schritt ist ja dann auch noch, dass die Telekom zu Leuten geht wie YouTube und sagt, hier, wenn ihr wollt, dass unsere Nutzer eure Videos schnell angucken können, auch wenn ihr Kontingent aufgebraucht ist, dann zahlt ihr uns eben auch nochmal Geld.
Das ist ja nicht nur YouTube. Also
haben
Sie
das
damit
nicht schon bei Facebook gemacht? Also gab es da nicht, oder zumindest, ich glaube nicht in Deutschland, aber in irgendwelchen anderen mittelalterlichen Internetländern, die es auf der Welt gibt, bin ich der Meinung, in irgendeinem Podcast schon mal gehört zu haben, dass es dort schon Verträge mit Facebook gibt, dass zum Beispiel die ganzen Facebook-Dienste nicht gedrosselt werden. Also gerade sowas...
Nee, da geht's nicht um Drosselung. Ich meine, da kann man natürlich auch argumentieren, so oder so, aber da geht's einfach darum, dass die von deinem generellen Kontingent im Mobilfunk nicht abgehen. Und solche Modelle gibt's ja hier auch schon bei der Telekom mit irgendwie so einem Ich-kann-alle-Lieder-hören-Anbieter. Wo du halt dann diesen Betrag, den du ansonsten noch bei dem bezahlen würdest, halt bei der Telekom bezahlst und die Telekom rechnet das halt nicht in dein Mobilkontingent mit ein. Was dahingehend halt auch wieder ein bisschen lustig ist, weil ja ansonsten die Telekom sagt, ja, wir müssen das unbedingt machen, weil ansonsten halten unsere Funkmasten das nicht aus und knicken alle ab oder irgendwie so.
Ja, die gehen sofort ein.
Als ob die dann nicht noch einen hinstellen könnten.
Nee, das ist zu teuer.
Ja,
viel zu teuer.
Ja, also das ist gerade so.
Das ist echt bitter.
Was das Netz bewegt. Und das ist ja, wo, glaube ich, wieder alle ein bisschen nervös werden. Es gibt ja so andere Dinge wie, also hier bei Leistungsschutzrecht, ne? Das hat ja nur kaum jemanden irgendwie hinterm Ofen vorgeholt. Aber mal gucken. Und jetzt werden ja so langsam die Details dazu noch mit bekannt. Also Fefe hat nur geschrieben, dass die Telekom wohl gesagt hat, aber wie gesagt, das Fefe-Blog, da muss man nochmal nachrecherchieren, wo das dann wirklich stand, dass die Telekom wohl gesagt hat, ja, sie hätten sich halt mit anderen Anbietern vorher schon mal darüber unterhalten, dass sie jetzt halt solche Modelle fahren. Wo dann Fefe natürlich komplett recht hat, dafür haben wir ein Kartellamt, aus gutem Grunde. Und... Ja, man muss eben mal weiter gucken, wie sich das so entwickelt. Das ist jedenfalls ein komplettes Unding, vor allen Dingen, weil sie ja damit die ganze Wirtschaft im Internet komplett, also da kann man eigentlich in jede Richtung denken, in die man so will, außer man ist jetzt Telekom und versucht hier mit, die Strippe ist uns und deswegen zeigen wir euch mal jetzt, wo es lang geht, behindern die ja einfach alle. Also, ja,
es geht nur zurück.
Ja.
Es geht einfach nur zurück. Zurück geht auch die Facebook-Statistiken. Und zwar ist Facebook dem demografischen Wandel zum Opfer gefallen. So, obwohl, nee, das ist sogar international. Also wäre es nur für Deutschland, wäre es ja noch verständlich. Aber es ist rausgekommen in einer Analysestudie von Social Bakers, dass Facebook die jungen Nutzer davonrennen. Die haben wohl im dem Zeitraum dieser Studie viele Nutzer über 45 dazugewonnen, aber noch mehr Nutzer unter 45 dafür verloren. Und das finde ich ganz interessant. Also ich habe das selber schon so, ich selber nutze dieses Netz nicht, aber also dieses Facebook-Netz, aber ich habe das schon im Freundeskreis beobachtet, dass dann auf einmal jemand meinte so, weird, deine Mutti hat mir gerade einen Freundesantrag gestellt. Und das kommt wohl des Häufigeren vor. Ja, mal sehen, ob es da bald was Neues gibt, wo dann die ganzen Kids dann wieder hingehen.
Na, ich meine, das wäre eigentlich jetzt die Chance für, wer war das vorher, Holzbrink?
Mit StudiVZ?
Genau, Facebook aufzukaufen. Nochmal so ein super Investment abgelegt. Ja. Naja, ich meine, gut, da kann man
ja,
natürlich
es wechselt ja alle
nur freuen. Auf der anderen Seite, wenn es demografisch halt jetzt in Richtung Rentner geht, dann ist ja noch viel Potenzial da für ja. Facebook. Ich glaube, die haben auch mehr Geld, also das lohnt sich schon.
Die können sich dann auch die Zusatzpakete der Telekom leisten. Ja, was haben wir noch?
Ja, dann die Auswertung der Fluggastdaten. Das klingt irgendwie so komisch. Also da geht es einfach darum, dass die Leute in der EU sich überlegt haben, wenn die Leute schon durch die Gegend fliegen und da abgeben, ich möchte jetzt hier Nudels oder Chicken oder was man da immer angeben kann, ne? Aber das geht ja so weiter mit hier, glaube ich, Zugehörigkeit zur Gewerkschaft und so, was es da früher alles gab. Also ne, solche gibt es im Fall halt so Daten an. Und da wissen wir von anderen Ländern, dass sie das schon seit Ewigkeiten so abfordern und speichern natürlich ohne Ende. Und das ist jetzt wörtlich gemeint. Und ja, da hat sich die EU gesagt, das ist ein super Modell, das können wir auch. Und darüber wird morgen im EU-Parlament abgestimmt.
Morgen schon?
Ja. Ah. Ja, ja, mal gucken.
Auch so eine Riesenschweinerei. Also.
Ja, eine andere Sache, über die unser Bundestag schon abgestimmt hat, ist die Bestandsdatenauskunft. Wo man sich erfreut, dass der hiesige ERFA sich jetzt an dem Aufruf zur Demo am 27. April beteiligt. Bestandsdatenauskunft, da geht es halt darum, dass bei einer Ordnungswidrigkeit, und das ist irgendwie auf der falschen Straßenseite Schnürsenkel zugebunden, das ermächtigt jetzt die Polizei oder halt den Leuten, die das halt dann dürfen, so lustige Sachen halt, die Bestandsdaten abzufragen. Das ist also sowas wie hier, ja, Name, Geburtstag, Tatütata, aber eben auch die PIN und PUC vom Handy. Und ich muss mal nachgucken, was da noch so dabei war.
Ich glaube auch Kontonummer.
Ja, Kontonummer natürlich. Wir wollen ja wissen, was derjenige auf dem Konto hat, wenn wir den mitnehmen aufs Revier. Also, ne, wie viel der sich da freikaufen kann. Oder, nee, Quatsch natürlich. Aber Fakt ist, dass bei einer Ordnungswidrigkeit, die halt so eine Bestandsdatenauskunft machen können, ohne Richter, ohne irgendwas. Und das geht halt so weit, dass die, wie gesagt, auf die PIN und PUC zugreifen können. Das heißt, sie könnten auf das Handy zugreifen und dann, ja, weiß ja jeder, Handy ist ja nicht nur zum Anrufen da heutzutage, sondern es ist halt ein Taschencomputer. Und damit haben sie dann halt ja so gut wie alles. Das heißt auch E-Mail und was da nicht so ist. Ne? Und wenn man einmal einen Zugang zum E-Mail-Account hat, dann kann man ja bei diesen ganzen super-duper-Diensten im Netz immer hier klicken, schick mir mal eine neue E-Mail. Ja, und wer da sich von irgendwie ein bisschen, wer so der Meinung ist, das ist eine dumme Idee, praktisch ohne, dass da ein Richter nochmal Ja und Amen dazu sagen muss, dann kann man am 27. April, das heißt diesen Sonntag ist es, ne?
Samstag, glaube ich.
Ja, der Samstag. kann man dagegen demonstrieren. Und ich gucke nochmal schnell nach, wo. Auf www.c3d2.de findet man den Aufruf. Wieso stehen hier? Achso, am 3. Mai ist das Gesetz verabschiedet worden. Jetzt geht es darum, dass es halt nicht
durch den Bundesrat. Und zwar um 14 Uhr.
Ja.
Genau. Und dort sollten, wer Zeit hat, auf jeden Fall sollte da hinkommen, weil das ist was, also ich möchte nicht irgendwie, dass mein Handy abgehört wird, weil ich aus Versehen mit offenen Schnürsenkeln über die Straße laufe oder halt mal im Parkverbot stand oder sowas. Das finde ich dann doch nicht so super.
Ja, und was man halt in dem Gesetz halt sehen kann, ist, wo ja auch viele Leute schon darauf hingewiesen haben, dass irgendwann die Typen das mal lernen werden, wie man halt an der sich schnell echauffierenden Netzgemeinde solche Gesetze vorbeibringt. Man zieht das einfach durch und redet nicht vorher drüber, sondern bringt das ein. Ich glaube, die hatten eine halbe Stunde oder so, gab es da Redezeit im Bundestag und dann wurde es eben einfach beschlossen und gut ist. Ja, diesmal gab es halt gerade kein Fußballspiel oder irgendwie.
Doof. Ne?
Und das mit Boston hatten sie auch noch nicht gewusst, dass es kommt. Offensichtlich. Google kennen wir alle von ihren Autos, mit denen sie so durch die Lande gefahren sind, um Häuser zu knipsen und aus Versehen die SSIDs der WLAN-Netze mit einzufangen. Und dafür haben sie jetzt eine böse Strafe bekommen von sage und schreibe $190.000 habe ich hier stehen. Also das ist...
Das wird Google sehr jucken.
Wahrscheinlich ungefähr 150.000 Euro.
Das hätten sie ja auch eigentlich gar nicht machen müssen, denn wir haben ja in der letzten Sendung gehört, die ganzen Ingress-Spieler sammeln jetzt die WLAN-Daten kontinuierlich ein, mit GPS-Daten verknüpft.
Ja, richtig. Und außerdem, ich meine, die ganzen Leute, die so durch die Stadt laufen und Google Maps gucken.
Die auch, ja.
Die auch. Und die machen das halt für Google und die Leute mit dem anderen Mobiltelefon machen das halt für die andere Firma. Und ja, keine Ahnung, wer macht denn das für die Telekom? Es muss wehtun, zu den Losern zu gehören.
Ja, aber die Telekom, die hat doch Fernwartung für ihre Router aktiviert. Also da können die auch direkt drauf gucken, wie die SSID vom WLAN ist.
Genau, aber die haben halt die GPS-Daten nicht dazu. Richtig, aber ne, bei diesen Speedport-Dingern, die sie an die Leute verteilt haben, da war das ja so, dass man sich da, also bei denen war es auch so, dass man sich einloggen konnte aus dem Netz. Ja, dann
wurden drei Taucher festgenommen, weil sie in Ägypten vor Alexandria ein Unterseekabel gekappt haben oder kappen wollten?
Nee, ich glaube, die wollten es kappen.
Ich glaube, sie wollten es kappen, ja.
Ja, die hatten
das hätte den Internetverkehr innerhalb von Ägypten lahmgelegt. Das Problem war halt irgendwie, dass das sowieso schon nicht so richtig mehr lief, weil da irgendwie mal ein Schiff dagegen gekommen ist. Und das passiert dort in der Region wohl öfters, dass der Mittlere Osten da mal Probleme hat, so dass irgendwie mal Schiffe ihre Kabel mit ihren Ankern verletzen und die ganzen Bits dann dort im Meer rumschwimmen. Und ja, da haben sie jetzt irgendwie drei Taucher. Also es gibt wohl gar keine Details, ob die das wirklich vorhatten. Es wird ihnen halt unterstellt und die sind jetzt auf jeden Fall festgenommen worden.
Vielleicht haben sie ja mit dem Aal verwechselt oder so.
Ja. Naja. Das waren eigentlich Angler.
Richtig. Und die hatten ja, irgendwas gesucht.
The Pirate Bay.
Ja. Ja, da hätte der Mutscharaf sich sicherlich gefreut, hätte er davon eher gehört. Da hätte er das Internet nachhaltiger abklemmen können.
Ja.
Naja, aber der hat ja mit guter Überwachungstechnik aus unter anderem deutschen Landen da auch eine gute Möglichkeit gehabt. Ja, dann der für seine knallharte, recherchierte Berichterstattung bekannte Fernsehsender Fox in den USA. Der hat jetzt seine Anwälte losgeschickt, um bei Google zu erwirken, Links zu diesem bösen Machwerk, zu dem Ein Machwerk, haben sie gar nicht gesagt. Also die haben jedenfalls so eine Fernsehserie, die nennt sich Homeland. Und da werden sie wahrscheinlich nicht gegoogelt haben, kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist offensichtlich böse. Jedenfalls haben sie in irgendeiner Suchmaschine dieses Homeland gefunden im Netz und sind dann zu Google gegangen und haben gesagt, hier, mach das mal weg. Ja, aber da ging es halt nicht um ihre Fernsehserie, sondern um den Roman von Cory Doctorow, den ja vielleicht der ein oder andere vom vorletzten Kongress kennt, weil er die inoffizielle Keynote gehalten hat. Ja, und das Buch steht unter Creative Commons. Sehr schön, lieber Fox Fernsehsender. Ja, in Japan, da hat die Polizei auch böse Feinde. Und zwar können die da offensichtlich nicht ungestört schnüffeln, was so die Leute surfen. Oh, ja, genau. Und deswegen möchten sie gern, dass die ISPs doch bitte den Zugang zu Tor blockieren. Ja, glaube ich, eine dumme Idee. Ja, dann haben wir wie immer Geburtstage und Jahrestage. Zum einen ist die x86er-Erweiterung für x86er-Prozessoren 10 Jahre alt geworden. Wen das ein bisschen interessiert, der Erfinder davon. Für den gibt es gerade auf Ars Technica so eine zweiteilige Serie, so als vorzeitigen Abgesang auf die Firma. Ja, glaubt man gar nicht, ne? Also gibt schon seit 10 Jahren wieder 64-Bit-Erweiterung in x86er. CPUs hatten wir auch schon mal einen schönen Themenabend dazu. Auch schon eine ganze Weile her. Ja, und die andere Sache ist, der 20-Jährige hat der Mosaic-Browser diesen Monat hingelegt. Kennt hier im Studio wahrscheinlich nur noch einer. ich habe den mal benutzt damals.
Also ich kenne ihn aus Dokumentation und von Mythen und Legenden, aber
ja.
Es ist, ja, nee, vor
20 Jahren. Das waren die Zeiten, da hatte man im Computerkabinett an der Uni Trumpet als Socket Library und da lief dann das Mosaic oben mit Gopher und so. Naja, das waren halt die schönen Zeiten.
Die Telekom noch keine Grenzen hat.
Ja, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ach, in Litauen, da gibt es halt enge Verbindungen zwischen den wie fängt man so eine Geschichte an? Man fragt sich ja so Leute, die solche Anti-Piracy-Vereinigungen leiten, was das so für Charaktere sind, die da so ein bisschen kulturfeindlich durch die Lande ziehen und Angst vor dem kopierten Bit haben. Stellt sich raus, in Litauen war der stellvertretende Chef von der dortigen Lanva, wie auch immer diese Organisation da heißt, der hat halt noch einen Nebenerwerb gehabt mit Drug Trafficking. Das heißt, der hat halt auch ist mit Drogen immer so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Bringt ihm jetzt wahrscheinlich 8 Jahre ein. Ja, was noch? Ja, dann habe ich mich gefreut. Guantanamo ist ja das Erste, was der Obama in seiner ersten Amtszeit abschaffen wollte. Zumindest hat er es davor versprochen. Gibt es natürlich immer noch. Und der ein oder andere Insasse dort hat mittlerweile immerhin einen Anwalt. Und das Pentagon kümmert sich jetzt darum, deren E-Mail-Accounts zu schützen, indem sie da immer mal nachgucken, ob da noch alle E-Mails da sind. Das ist eine schöne Sache. Wenn man sich dran erinnert, der Typ, der damals aus Alaska da oben, die Tante, die alle so toll fanden, die hier damals gegen Obama mit angetreten ist, wie ist sie noch? Ah, hier, Palin? Palim Palim?
Nee,
genau.
Palim.
Sarah Palim Palim hieß die, oder?
Ah.
Ja, egal. Also der Typ jedenfalls, der ist ein Knast gewandert dafür, glaube ich zumindest, mich zu erinnern. Das Pentagon darf mitlesen, ohne dass da irgendwas passiert. Aber naja. Ja, Bruce Schneier kennen wir auch. Der hat einen interessanten Blog-Eintrag, auch eine Geschichte, wovon wir schon lange reden. Videokameras erhöhen natürlich die Sicherheit. Allerdings für die Einbrecher, weil die können dank Überwachungskameras nachgucken, ob denn da jetzt jemand zu Hause ist. Oder ob damit zu rechnen ist, dass jemand kommt.
Ja. Das ist natürlich auch sehr gut. Schläft der Hund schon?
Genau. Kann man nachgucken. Nicht schlecht.
Ja. Sonst, es sind noch Sachen anzukündigen. Unser alle Lieblingsdistribution Debian bringt nächste Woche das neue Stable Release raus. Der genaue Termin ist, glaube ich, noch gar nicht. So klar. Das wird am 4. oder 5. Mai passieren.
Naja, also für Debian-Verhältnisse ist das also sehr genau auf den Punkt. Ja, ja, zwei Tage.
Ja. Auf jeden Fall. Und was hier noch drin steht, was aber auch erst nach der nächsten Sendung ist, am 25.05. ist Handtuch-Tag. Also vergesst an diesem Tag eure Handtücher nicht. Ja, wir haben es jetzt um 10. Ich glaube, ich habe noch eine abschließende News passend zur...
Wir haben noch viele News.
Ja. Zur... Ja, oder willst du noch?
Nee, da können wir über vieles. Die Homeland Intelligence Dings da von Franzosen, die gesagt haben, ui, da ist eine ganz geheime Information in der Wikipedia drin und haben dann so einen Streisand-Effekt ausgelöst. Fand ich lustig. Ganz wichtig, habe ich auch von erst bei Heise gelesen, ich habe den Artikel noch nicht fertig durchgelesen, die Funkzellenabfrage, mit der es ja Sachsen hier zur Berühmtheit geschafft hat, oder sag mal, ne, womit Sachs mal klargemacht hat, wer das neue Bayern ist, die ist jetzt als rechtswidrig von irgendeinem Gericht in Dresden
Vom Landgericht.
Und zwar ist es nicht mehr anfechtbar, das Urteil. Das heißt, Sachsen muss jetzt die ganzen Daten löschen.
Super, endlich mal was Gutes.
Ja, ich meine, man würde sich natürlich wünschen, ne, wenn sowas passiert, dass wenn man selbst was Illegales macht, ne, also wie gesagt, eine Ordnungswidrigkeit, der kommt sofort zu seiner Bestandsdatenauskunft. Ich hätte ja gern, dass die Leute zumindest hier... Ich würde mich schon freuen, wenn die Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit mal sagen würden, dass sie da ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, aber wahrscheinlich wird ihnen das immer nicht klar sein. Na egal, aber jedenfalls eine schöne Wendung in der ganzen Sache. Mal so ein Zeichen aus Sachsen, dass hier, gerade wenn man hier an den, der Pfarrer aus Jena an die Verhandlung da denkt, das vielleicht doch nicht ganz Hopf und Malz verloren ist und dass wir diese netten Angebote von Linus aus wie heißt der, Logbuch Netzpolitik aus dem Podcast, dass wir nicht alle hier sein Sofa benutzen müssen in der Zukunft. Wird ja vielleicht noch ein bisschen eng.
Musik.
Oh ja, wir wollen noch eine Musik spielen. Da, nee, warte, ich habe hier eine schöne Musik. Ich hatte gedacht, die wäre schon lange abgelaufen, aber...
die Musik wäre abgelaufen?
Nee, hier die, dass man das halt spielen darf. Aber es ist erst irgendwie ein paar 30 Jahre alt und noch nicht 75. Dann Musik.
Sie ist in Paris geboren und wird von den Amerikanern Little French Doll genannt, kleine französische Puppe. Sie hat immerhin schon einen Preis aus Montreux in der Tasche und einen Grand Prix Eurovision. France Gall singt Computer Nummer 3. Und das Lied fällt im Augenblick an seiner Kartei.
80 Kragen, 39 Schuhgröße, 46 Top. Jahre schwarze Haare, von Beruf Vertreter, Kennzeichen gilt wie heute.
Ja, also alle Leute, die es jetzt nicht abgeschaltet haben, denen kann man echt nicht mehr helfen. Hier geht es jetzt um Linux auf dem Desktop.
Richtig. Und ich habe da noch so abschließend, das ist so ein ganz netter Übergang, dachte ich. Und zwar gibt es da eine lustige Distribution, die es ja ganz viele in dieser Linux-Welt gibt. Die nennt sich SynArch. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Fork von der Arch Linux Distribution. Arch Linux ist so ein Rolling Release Modell, das heißt, die haben halt nicht so feste Zyklen, wie wir releasen alle halben Jahr eine neues Release unserer Distribution, sondern da kommt alles so, was so gerade mal in so ein Package gebastelt ist, fliegt halt sofort in die Quellen und das kann man sich dann dort aus den offiziellen Repositories halt runterladen und installieren. Und dadurch hat man da halt immer sehr aktuelle Software. Und SynArch hatte sich halt überlegt, so ja, genau, das wollen wir auch. Wir nehmen Arch Linux und basteln das aber mit nativen Cinnamon Desktop. Der Cinnamon Desktop wiederum ist ein Fork von GNOME, diesem großen Desktop-Environment, was irgendwie früher mal cool war und jetzt nicht mehr ganz so cool ist. Und genau, das wird irgendwie von den Linux-Mint-Leuten entwickelt und sieht irgendwie meiner Meinung nach ziemlich Mac-mäßig aus, aber ist ja Geschmackssache. Und ja, so ist auch der Name zustande gekommen von der Distribution und die haben jetzt irgendwie Diskussion, weil die einen neuen Namen brauchen, weil die nach kürzerer Zeit dann festgestellt haben, oh, Rolling Release und Cinnamon als Desktop-Umgebung zu unterstützen, ist eine Sache der Unmöglichkeit, weil die Entwicklung von Cinnamon einfach zu langsam ist. Und dann haben die sich halt zusammengesetzt, haben überlegt, was machen wir da? Und haben sich dann halt überlegt, okay, wir satteln jetzt zurück und nehmen GNOME und wollen halt lieber dieses Rolling-Release-Modell weiterführen, um kompatibel zu Arch Linux zu bleiben und entscheiden sich deshalb gegen ihre ursprüngliche Intention, weshalb sie den Fork gemacht haben. Aber entwickeln weiter und ob der Name jetzt bleibt, das wird jetzt wohl noch diskutiert. Ja, das ist vielleicht ein nicht so schönes Beispiel für Linux auf dem Desktop. Aber als Einstieg fand ich das ganz passend.
Ja, wenn ihr Kummer oder Sorgen mit eurem Linux habt, dann schreibt gleich morgen an. Nee, ihr könnt anrufen mit dem Skype, das haben wir glaube ich heute nicht hingekriegt. Nee. Aber ihr könnt anrufen in Dresden 0351 und dann die 3205-4711. 0351 3205-4711. Und die Nummer sage ich jetzt so lange an, bis uns hier was zum Thema einfällt.
Es gibt eine Frage.
Ja, oh, wir haben eine Frage.
Es gibt tatsächlich eine Frage. Welche Linux-Distribution ist am besten für leistungsarme Netbooks geeignet mit X-Windows? X-Windows. Aha. Naja, für leistungsarme Netbooks, also ich würde denken, so dass die meisten Linux-Distributionen ziemlich gut auf Netbooks laufen. Das einzige Problem ist halt, wenn man wirklich wenig Power hat, sollte man vielleicht einen Environment wählen, was die Desktop-Environments angeht, was einem nicht irgendwie 20.000 Daemons im Hintergrund startet. Also vielleicht nicht unbedingt GNOME, auch wenn mich jetzt alle GNOME... Ah, kein GNOME und kein KDE verwenden. Okay, das ist irgendwie... Achso, nee, das ist schon die Antwort. Ich bin verwirrt. Hier wird irgendwie im Muck und im Radio gleichzeitig beantwortet. Das bringt mich aus dem Konzept. Ja, aber kein GNOME und kein KDE verwenden ist da, glaube ich, schon eine ganz gute Sache. Da gibt es so kleinere Sachen, sowas wie XFCE oder LXDE und die verbrauchen, glaube ich, auf Netbooks erheblich weniger Ressourcen und können deshalb als Desktop-Umgebung ganz gut verwendet werden. So, und Distribution ist man da eigentlich ziemlich frei. Weil das ist ja das Tolle bei Linux auf dem Desktop, man kann seine Desktop-Umgebung einfach austauschen, wie man lustig ist.
Ja, vielleicht sollen wir da mal ein bisschen anfangen.
Genau.
Weiß ja nicht, wie ihr das so gedacht habt, wie wir jetzt diese Sendung... man merkt halt, wir sind immer super vorbereitet hier. Prinzipiell ist ja, finde ich, sollte man mal damit anfangen, man benutzt halt Computer auf Servern, davon kriegen die wenigsten was mit.
Richtig.
Und außer es geht irgendwas auf dem Handy gerade nicht, weil da halt das Modell klassischerweise noch so ist, dass die Programme da immer auf irgendwelche Dienste zugreifen. Und wenn das Netz weg ist oder so, oder halt der Server auf der anderen Seite, dann geht das Spiel nicht oder so, zum Teil. Gerade Firefox, die kann man, glaube ich, seit heute bestellen. Das erste Telefon mit Firefox OS, aber darum soll es halt nicht gehen, sondern wir reden ja von Desktops. Und ja, die Leute, die uns hier nicht zuhören, die haben da wahrscheinlich noch ein Windows drauf, obwohl es ja auch steil bergab da geht mit Verkaufszahlen. Ich habe mal gehört, jetzt 14% oder so, allein nur, weil das Windows 8 so scheiße ist. Respekt, Microsoft.
Das kann man auch nicht bedienen.
Ja. Aber der Balmer ist ja immer noch Chef dort. Und habe ja auch übrigens schon einen Abgesang hier vor einem halben Jahr oder so abgeliefert. Naja, egal. Und ja, und man will dann halt irgendwie auf seinem Rechner da was sehen. Und da braucht man halt drunter ein Betriebssystem. Das heißt, man braucht irgendwie eine Komponente, die sich mit der Hardware unterhält, die sich um Zugriff auf Dateien, Netzwerk kümmert, die halt die Knöpfe oder die halt die Eingaben entgegennimmt, was man da an der Maus dran rumwackelt oder auf der Tastatur tippt. Das ist halt so der Kernel. Was da eigentlich Linux heißt an dem ganzen Ding, was man da so auf seinem Rechner installiert.
Stimmt, um Stallman gerecht zu sein, müssen wir eigentlich die ganze Zeit von GNU-Linux.
Ja, aber ich glaube, der Stallman hat den Linux-Kernel gar nicht geschrieben. Deswegen.
Der hat auch nicht.
Gut, aber ja, der möchte gerne, dass das GNU-Linux genannt wird und ja, keine Ahnung, ob er bei seinem Wording da mit einem jetzt durchkommt, aber egal. Also das Ding braucht man erstmal, dann braucht man so einen Sack an Libraries, das heißt, es sind so Bibliotheken, die so bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung stellen für den Rechner, also ja, die sowas machen können wie Namensauflösung, die gucken können, wie spät es gerade im Rechner ist, ne? Also der hat da irgendwo eine Uhr und dann wird er gibt es zig Timer, die irgendwie gezählt werden und so. Die kommt dann, glaube ich, von dem Projekt von Herrn Stallman. Zumindest auf einem Linux-Rechner.
Ja.
Oder in der Linux-Distribution. Und ja, und darauf baut dann auf erstmal so dieser Display-Server. Das ist also dieser X11, wo wir in der letzten Sendung da ein bisschen geredet haben mit Wayland. Und wie hieß es? Ach, Mir, genau. Mir hat Ubuntu das genannt. Das X11 ist halt steinalt, hat viele sehr, sehr nette Features wie Netzwerktransparenz, das heißt so ein Fenster, was man so von seinem Windows-Rechner kennt, das kann man halt netzwerktransparent einfach auf einem anderen Rechner aufmachen, wenn man die Rechte dazu hat. Aber so wie man sich das halt schon überlegen kann, das ist alles jetzt nicht so furchtbar flink. Naja, und da ist halt immer dran geschraubt worden an diesem Stack da von diesem X11 und deswegen ist es halt schon halt ein ziemlicher Klops, den man...
auch verfrickelt.
Ja, also nennen wir es mal ein verfrickeltes Ding da. Verfrickeltes was,
Dinosaurier-Software.
Ja, den man mal ausmisten muss und deswegen ist es halt schon ganz gut, wenn da das WLAN-Projekt zu Potte kommt oder...
Die haben jetzt auch neulich erst released. Also es gibt eine, glaube ich, jetzt eine 1.0er irgendwas.
Also eine 1.0 gibt es schon, aber vielleicht gibt es sogar schon eine 1.0.0.0.0.1
oder so. Ja, könnte sein, könnte 98, sein.
Ja.
Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe es mir fest vorgenommen, das mal zu tun.
Ja, naja, und gut. Das WLAN hat dann halt weniger Funktionen als dieses X11. Ich glaube, diese Netzwerktransparenz gibt es ja gar nicht so, aber oder halt nur über Umwege. Aber braucht man ja eigentlich ganz, ganz selten. Außer natürlich der Hardcore-Linux-Admin, der den ganzen Tag auf seinem Server in X11 XIS startet.
um zu gucken, wo seine Mauszeiger gerade ist.
Genau, auf dem Server, klar. ja, und so, also das ist die nächste Schicht. Und wenn man dieses X11 gestartet hat, kriegt man eigentlich nichts weiter zu sehen als so ein komisches Wabenmuster, oder wie man das denn nennt.
Das...
Also sowas, was irgendwie ja, auf einem guten Display nicht irgendwie so verschwimmt. Auf einem schlechten Monitor, also wie man es früher hatte, ne, wo man so in die Röhre geguckt hatte, da war das alles ein bisschen nicht so augenfreundlich wie heute. Ja, aber da hat man halt überhaupt noch kein Fenster oder sonst was. Und deswegen kommt dann dort oben drauf halt so eine... Desktop-Oberfläche und klassischerweise ist das halt so ein Window-Manager, wie man es halt so kennt. Meiner war ganz, ganz viele Jahre Enlightenment, also das war damals noch E15, also E0.15 und dann E16, die waren richtig genial. Naja, und E17 ist mittlerweile released worden.
Viel mit Maus, ne? Enlightenment selber habe ich noch nicht so...
Na, die hatten so Sachen, dass du in deinen... da muss man erstmal erklären, glaube ich, ganz kurz, was virtuelle Desktops sind. Also ne, man hat nicht nur den Desktop, den man jetzt sieht, sondern man kann sich ja vorstellen, dass man so noch irgendwie so eine Art Schreibtisch daneben hat, wo man dann irgendwie Dateien drauf fallen lassen kann oder wo man halt seine Fenster drauf hat und das kann man halt hin und her schieben. Das Konzept nennt sich virtuelle Desktop. Gibt es, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten und außer bei Windows. Und die hatten halt so, ja, und dann hat man halt immer so ein Preview von, was da gerade los ist in seinen ganzen virtuellen Desktops. Und das war, glaube ich, in E16 das erste Mal, dass man halt wirklich gesehen hatte, was dann auf dem anderen Desktop in den Fenstern da passiert und so. Ne? Währenddessen ansonsten siehst du halt bloß irgendwie, da gibt es noch einen anderen virtuellen Desktop. Ja, die hatten viele schöne grafische Effekte und so. Gerade E17, die hatten das mit diesen ganzen Schatten und so sehr, 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 sehr schön hinbekommen. Ne? Aber es ist eben alles lange, lange, lange her. Und ja, und damals hatte aber schon der Typ so gesagt, naja, das nächste, also das, was dann E17 geworden ist, das wird halt nicht nur irgendwie so ein Window-Manager. Das heißt, also so ein Programm, was sich darum kümmert, dass ich halt ein Fenster aufmachen kann, kann das groß-klein machen und vielleicht irgendwie so in den Hintergrund verschieben oder so, ne, aufs X klicken und dann ist wieder weg. Sondern die hatten halt dieses Konzept Desktop Shell genannt. Das heißt, was dann durch GNOME und KDE so richtig stark rausgekommen ist, dass man, oder anders, man muss dann auch anfangen, so eine andere Krankheit bei, wenn man halt schon ne, von diesem ganzen Wirrwarr hier erzählt und solche Window-Manager gibt es ja nur wirklich wie Sand am Meer. Also es ist offensichtlich ist es so, dass wenn man irgendwie in X11-Programmierung einsteigt, dann...
Schreibt man als erstes seinen eigenen Window-Manager.
Ne, das ist so, der Webentwickler fängt mit einem Blog an und ja.
X11-Programmierer mit Window-Manager, ja.
Ganz offensichtlich. Und manche haben es dann halt ein bisschen länger geschafft oder so als Pet-Projekte sind sie fortgeführt worden und da gibt es wirklich die ganze Breitseite von einmal komplett mit Maus schubsen bis alles nur mit
Tastatur.
Mit Tastatur. Und es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, und... Ja,
genau. Und ich glaube, du wolltest jetzt auf den Unterschied hinaus zwischen Window Manager und einem kompletten Desktop-Environment, ne?
Ja, wo ich jetzt halt ein bisschen drauf rumreiten wollte, war genau der Punkt, dass du halt durch diese Riesenvielfalt, die auf der einen Seite halt ein Vorteil ist, weil so wie in freier Software sich das ganze Zeug halt alles so ein bisschen evolutionär entwickelt. Das heißt, eigentlich setzt sich die gute Software durch, wenn sie dann maintained wird und weiterentwickelt wird. Du hast halt nicht diesen ganzen Kram hier, dass irgendwie jetzt eine Firma, also dass da irgendwie so ein beklopptes Management in der Firma entscheidet, ja, wir machen das jetzt so und alle müssen drunter leiden. Das beste Beispiel dafür ist Windows 8. Ne? Also wie man auf einem Windows 8 Server diese Wischkacheln da...
Die Meteor-Oberfläche.
Ja, das ist ja der Hammer dabei. Ja, wie man da halt sowas machen kann, das kann sich jemand ausgedacht haben, der sowas wirklich mal benutzt. Und deswegen könnte man halt der Meinung sein, dass bei freier Software sich dann halt so das Beste durchsetzt. Und das Ganze aber in einer ja, chaotischen Vielfalt. Und das führt aber dazu, dass dann jeder halt auch so mit seinem eigenen Kram anfängt. Ein schönes Beispiel ist dafür der Audio-Stack in Linux. Da gab es ja auch mal einen Pentacast zu. Müssen wir ja nicht alles wiederholen. Das ist jedenfalls viel Wildwuchs und dadurch nicht unbedingt zur besten technischen Lösung ausgereift. Leider, weil einfach zu viele Ebenen und Schichten und Zeugs drin ist. Und bei solchen Window-Managern kann man jetzt sagen, okay, der eine macht es halt so, der andere so. Wo ich es dann aber an der ersten Stelle ein bisschen nervig finde, ist, dass es dann solche GUI-Toolkits gibt. Und vielleicht sollten wir da nochmal einsteigen, was das ist.
Sowas wie GDK.
Und Qt. Und dann hier Mozilla macht da wieder ihr eigenes Ding. Und dann gab es halt Motif und naja. Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt halt so eine grafische Anwendung programmiere für meinen Desktop, dann will ich ja viele Dinge nicht immer von vorne programmieren. Zum Beispiel, wie sieht jetzt der OK-Button aus oder wie sieht mein Rollbalken aus oder das Menü und wo ist das Menü, wenn es groß ist, wenn es klein ist, das Fenster und ne, wie sieht der Rahmen aus von dem Fenster. Und diesen ganzen Krimskrams, das will ich eigentlich nur irgendwie wiederverwenden. Dann will ich ja gerne irgendwie, dass zwei Fenster miteinander agieren können, dass ich halt eine Datei von da nach da zerren kann mit meiner Maus und sowas. Ja, und dafür brauche ich halt so ein Toolkit. Und da gab es halt, zumindest meiner Erinnerung nach, war dieses Qt da ziemlich am Anfang mit dabei. Aber das hat halt einer Firma gehört, die nannte sich Trolltech, ist mittlerweile von Nokia dann gekauft worden und weiß gar nicht, wem das jetzt gehört. Also glaub nicht.
Ich glaube, Qt ist jetzt Selbstläufer.
Mhm. Egal, aber jedenfalls so. Und deswegen war es halt nicht die freie Stallman-Lizenz, sondern ihr dürft es halt benutzen, Lizenz. Und das fanden halt manche Leute nicht gut und deswegen haben sie das GNOME erfunden.
Genau, das ist dann GDK. Und
genau, also das GDK, das ist ja das GIMP GNOME. Toolkit ist und GIMP muss man vielleicht, muss man glaube ich nicht erwähnen, das ist halt so ein sehr, sehr langjähriges Grafik-Pixel-Manipulationsprogramm. Und von dort stammt halt dieses Grafik-Toolkit für GNOME. Und ja, das eine war halt in C++ geschrieben und das andere in C. Und da gibt es natürlich auch viele Meinungen zu und so. Also was da die bessere Programmiersprache dazu ist. Ja, und so hat sich halt das ganze Zeug da halt so ein bisschen, ist halt so nebeneinander groß geworden. Richtig, dann ist halt in diesem GTK dieser GNOME-Desktop entstanden, die, glaube ich, sehr, sehr stark immer auf Mac geschielt haben. Zumindest so findet man, glaube ich, wenn man sich so Mac anguckt, viele, zumindest so GNOME 2, viele Ähnlichkeiten. wenn das ein, so meine, ja, mein Gefühl zumindest so ist bei KDE, die haben immer auf Windows geguckt. Also die haben zumindest versucht, ihre Systemsteuerung so zu überladen, wie das Windows geschafft hat, und auch alles andere so zu machen. Und naja, und da hat man dann halt so ein Toolkit, ne? Dann hat man in so einem Desktop wie GNOME oder KDE oder jetzt bei Ubuntu heißt es halt Unity, die halt das eine oder andere nicht wollten, sondern die haben da eben ihr eigenes Ding gemacht. Ja, und da hat man dann so dieses ganze Zeug. Und wenn man jetzt eben so eine KDE-Applikation startet und daneben so ein GTK-Teilchen, dann sehen die also schon mal unterschiedlich aus. Wenn man Glück hat, weil die halt auch manchmal zumindest versucht haben, so ein bisschen sich zu synken. Also da muss man das freedesktop.org-Projekt, glaube ich, mal erwähnen an der Stelle. Da kriegt man vielleicht noch sowas hin, dass irgendwie Drag and Drop funktioniert, aber sieht erstmal schon anders aus, selbst wenn man dann dasselbe Theme für beide verwendet. Ja, und es fühlt sich eben auch alles ein bisschen anders an. Und damit hat man dann halt diesen, ja, also das ist so, es sieht eben nicht aus wie aus dem Ganzen, sondern, ne, dann kommt noch dazu dann das OpenOffice, weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist, aber
das ist halt dann nochmal irgendwie was Eigenes, weil die da dann noch irgendwelche Java-Sachen da draufhauen.
Ja, genau, also ein Java-Programm sieht wieder anders aus.
SDK oder so, was so Eclipse da macht mit seinen, die haben dann auch nochmal ein eigenes GUI-Toolkit. Das fügt sich dann teilweise schon nicht so richtig ein, das stimmt. Definitiv.
Ne, also da installiert man, also da freut man sich, da findet man irgendwie so ein Theme, was ja eine schöne Sache ist an so einem Desktop dann, dass man halt das Aussehen sehr, sehr individuell sich einstellen kann, also so konfigurieren kann. Das ist halt nicht so, das muss jetzt so aussehen, weil irgendwie der Typ, der dir viel Geld dafür abgenommen hat, dass du sein Betriebssystem kaufst, ne? Weil im Freien, da kann man das halt alles schön sich so gestalten, wie man will. Und da gibt es ja noch wieder Seiten, ne, wo man sich, also wo Leute dann so ihre über Monate getunten Desktops da hochladen und sich da halt austauschen. Aber da gibt es halt schöne Sachen. Und siehst du, ich habe schon wieder einen Faden verloren. Ja, aber Fakt ist jedenfalls, dass so richtig passt es halt aus diesen unterschiedlichen Welten nicht zusammen. Und das nervt tierisch. Achso, und was ich überhaupt erzählen wollte, das habe ich doch wieder gefunden. Na, dann installierst du halt so ein Theme und dann versucht dieses Java-Toolkit vielleicht, also dieses Java-GUI-Toolkit, auch das so ein bisschen mitzumachen. Ne? Aber dann ist eben plötzlich schwarze Schrift auf schwarzem Grund und du hast halt komplett verloren. Ja.
Ja, also, und ich glaube, genau aus der Motivation heraus haben sich dann halt diese Desktop-Environment dann entwickelt, wo man halt gesagt hat, naja, es ist halt schon irgendwie ein bisschen blöd, wenn man jetzt hier irgendwie so Qt-basierende Sachen neben GTK-basierenden Sachen laufen haben möchte, eben aus den gerade genannten Gründen. Und dann haben dann so gerade so KDE und GNOME war da so ziemlich, sind auch noch ziemlich mit dort die Größten, sich überlegt, naja, was sind denn so Programme, die man halt so jetzt als Linux-Nutzer halt so oft braucht? So, ja, da brauchen wir erstmal irgendwie so einen Terminal-Emulator, damit der Nutzer dazu eine Konsole hat, so, und da gibt's dann halt, was weiß ich, den GNOME-Terminal-Emulator und dann gibt's halt irgendwie, KDE heißt es Konsole und so File-Manager bringt eigentlich jede Desktop-Umgebung ihren eigenen erstmal mit. So, die haben dann auch die verschiedensten Namen. Und das passt dann halt schon. Also das ist halt, damit es ins Layout passt. Also da hat sich dann eine ganz große Vielfalt an Programmen, die halt direkt von den Machern des Desktops halt auch mitgemacht wurden, entwickelt. So, da ist über E-Mail-Programme, teilweise auch Browser. Die Browser haben sich, glaube ich, nie so richtig durchgesetzt. Aber da gibt es halt eine ganz breite Palette von Programmen, damit halt dieses Design halt einheitlich ist. Sobald man das dann mischt, so ist man natürlich wieder am Anfang. So, und das ist eigentlich auch so das Schöne an daran, dass alles frei ist und dass man das alles nutzen kann. So, dann mischt man das halt auch mal und dann sieht das natürlich total merkwürdig aus. Und was es daneben halt noch gibt, ist halt, man muss ja nicht unbedingt so ein Desktop-Environment nutzen, sondern man kann auch sagen, ja, ich möchte jetzt so irgendwie nur meinen Window-Manager und möchte mir den auswählen und dann halt so selber konfigurieren. Und da gibt es ja auch die lustigsten Projekte. Aber die Vielfalt ist wirklich riesengroß. Und da gibt es ja auch ganz viele so minimalistische, die erstmal so ziemlich gar nichts mitbringen, wo so der Nutzer, der so seit 2 Wochen Linux benutzt, dann erstmal da sitzt so und sagt so, was ist jetzt los? Hier sehe ich gar nichts. Und wie starte ich hier eigentlich Programme? Die aber teilweise interessante Bedienkonzepte zugrunde liegen haben. Und was ich daran halt sehr schön finde, also viele Leute entwickeln daran halt eine Kreativität, die dann halt aufzumotzen, wie man das auch nennen mag, und dort Liebe ins Design reinstecken, so, da kommen echt tolle Sachen auch bei raus. Und das ist zum Beispiel was, was man wirklich eigentlich auch bloß unter Linux sieht, so. Auch hier im örtlichen Hackerspace gibt es da Projekte, wo Window Manager wirklich sehr schick aufgemotzt wurden mit Zusatzbibliotheken. Das finde ich halt schon ziemlich gut. Und dort hat man dann halt auch aber oft noch Folgendes, dass dann halt auch die Leute, die halt so minimalistische Window Manager nutzen, dann je nachdem, was sie halt lieber mögen, dann trotzdem wieder in eine Kategorie verfallen. Bei den einen vergnomt das dann halt so ein bisschen. Die haben dann halt so die halbe Toolchain dort von der Gnome-Umgebung mit dabei. Und bei den anderen verkdet das so ein bisschen. Die haben dann dort irgendwie dann noch sämtliche Programme nachinstalliert und die Bibliotheken. Und dadurch kann man aber auch meiner Meinung nach einen sehr interessanten Mischmasch erzeugen. Also das sieht nicht unbedingt immer nur daneben aus. Also zumindest heutzutage nicht mehr. Ich habe auch viele KDE-Programme in meinem Awesome laufen und da sage ich halt so, ja, okay, also Titelbars und sowas hat man da sowieso nicht, weil das ist halt so ein Tastatur-Dateimanager und die 5 Programme, die ich nicht von der Kommandozeile aus starte und die nicht in der Kommandozeile mit Endcursors-Oberfläche laufen, die sehen dann halt irgendwie so cutiger aus. Und
ja, erzähl mal, was ist denn so der aktuelle Mail-Client? Der grafische.
Der aktuelle grafische Mail-Client. Also ich glaube, da nutzen die meisten tatsächlich Thunderbird. Steinigt mich, wenn ich falsch liege. Also ich weiß nicht, es gibt halt so K-Mail oder so von KDE. Bei GNOME heißt das, glaube ich, Evolution. Ich selber nutze Mutt. Das ist halt so ein textbasierter wieder für die Konsole. Aber
ja, nee, das ist nämlich ein bisschen Drama, weil der Thunderbird ja so ein bisschen verwahrlost und also der wird irgendwie nicht mehr richtig aktiv weiterentwickelt.
Ich dachte, das wäre der Ice Dove gewesen, der nicht mehr.
Nee, das ist richtig von Mozilla. Die haben gesagt, hier wollen wir nicht mehr richtig und macht da mehr im Browser oder keine Ahnung, was die so. Also zumindest wollen sie von ihren Google-Millionen da kein Geld mehr reinstecken. Groß. Und maintain den halt bloß noch wegen Sicherheitsupdates, aber großes Feature und so ist nicht mehr. Und ja, so wie Firefox halt so der freie Browser ist, brauchst du, glaube ich, da endlich mal wieder so ein Mail-Client, weil.
Den freien Mail-Client, ja. Also ich dachte.
Mutt ist halt eine schöne Sache, aber wenn du. Das kannst du halt so niemanden anbieten, der jetzt halt nicht so auf Textkonsolen steht.
Ja, das ist wahr.
Dann, wie machst du das, wenn du mal 2 Mails gleichzeitig aufmachen willst im Mutt? Startest dann einen 2. Mutt und wunderst dich immer, dass der, oder ärgerst dich, dass der hier Logging-Probleme hat auf deine Mailboxen?
Also ich mache eigentlich selten 2 Mails gleichzeitig auf, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, ist ein nettes Feature, wenn man es hat.
Ja, ich habe es noch nie wirklich vermisst. Also
wenn du jemandem was schreibst und willst in der anderen Mail nochmal nachgucken? Das mache ich.
Ach so, na gut, das geht relativ simpel, dadurch, dass ich im Mutt halt sowieso über den VI oder so meine Mails schreiben kann. Da kann ich dort einfach splitten und die Mail aus der Mailbox holen. Die habe ich ja lokal auf dem Rechner laufen.
Ja, aber das Problem ist, dass der Mutt halt immer nur einmal irgendwas aufmachen kann. Ich habe jetzt vergessen, wie das hieß, das Ding. Es gab in Ruby geschrieben, so einen auch konsolenbasierten Client, der versucht irgendwie so dieses Google-Mail-Interface nachzumachen ein bisschen. Die haben das gelöst, also da kannst du wirklich mehrere virtuelle Fenster so nebeneinander aufhaben. Das fand ich ganz cool, aber naja gut, ich meine, bin auch Mutt-Nutzer. Zumindest wenn es auf der Konsole sein muss. Aber irgendwie finde ich ein bisschen traurig, so einen richtig guten freien Mail-Client sehe ich momentan nicht. Und irgendwie stinken die alle, aber naja.
Ja, das ist ja auch das Motto von Mutt.
Genau. ja, also, die Sachen, die wir jetzt so erzählt haben, das ist ja jetzt nicht für, also wenn ich jetzt Computer nur so benutzen will, dann hätte mich das jetzt nicht überzeugt.
Das stimmt. Allerdings, ich habe vor geraumer Zeit so meine Restfamilie, die jetzt auf keinen Fall irgendwie die Konsolenfreaks sind, auf Linux umgesattelt und dachte mir erst so, ob ich mir das richtig überlegt habe oder ob das jetzt bloß der kleine Stallman in mir war, der dort gesagt hat, juhu, ich habe jetzt der ganzen Familie dort freie Software auf den Laptop gebügelt. Und da muss ich sagen, da war ich überrascht, wie problemlos und gut das funktioniert. Also
wer wartet die Rechner?
Ich. Und das ist bis jetzt echt trüger. Also ich bin öfters gerufen worden wegen dem letzten verbliebenen Windows-Rechner, weil der irgendwie wieder verkrepelt und kaputt ist und halt Dauerzustand. Und als wegen den Linux-Rechnern, den paar, die ich dort warte. Ich muss halt sagen, so, das sind jetzt nur noch keine Power-User, das sind halt wirklich irgendwie so Menschen, die kommen abends von ihrem nicht so computerlastigen Job nach Hause und lesen dann mal ihre E-Mails und das halt auch irgendwie über den Browser und dann surfen die da ein bisschen rum und bestellen mal was bei Amazon und lesen sich mal einen Wikipedia-Artikel durch und ja, vielleicht so ein bisschen Open Office noch, also ein Textverarbeitungsprogramm, so brauchen sie halt. Und da muss ich sagen, die kommen ohne weiteres dort darüber klar. Also mein Vater zum Beispiel, der hat so ein kleines Netbook, wenn der so in seinem Sesselchen sitzt. Und da hat man jetzt nur noch nicht so viel Platz. Und der hatte vorher so eine komische Windows 7 Starter Edition, wo man irgendwie so 1,5 Programme gleichzeitig laufen lassen konnte. Und danach ist das Ding einfach... Also ich weiß nicht, was das sollte. Aber das ist nicht
das Thema. Ja, vielleicht war auch das Windows so am Ende irgendwie Ressourcen erschöpft.
Das ist...
Das poppt nur noch.
Au, also das hat mir richtig weh. Ich dachte so... Okay, das Ding hat nicht viel Leistung, aber das kann es dann doch irgendwie, so zwei Programme gleichzeitig. Naja, und dem habe ich damals so ein Ubuntu noch mit dieser Netbook Edition dort drauf installiert. Und da hatte man halt auch so schön in Kategorien eingeteilt. Hier, das ist jetzt Internet und dort hast du Spiele und dort hast du Anwendungen und dort hast du Office. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie er sich dort irgendwie was in seine Favoriten packen kann. Und das ist eigentlich Drag and Drop oder Rechtsklick und auf Favoriten hinzufügen. Und ich muss sagen, so, da kam nie wieder irgendwie eine Frage, ja, kannst du mir mal dort und dort helfen? Ich habe ihm das mit den Updates erklärt, so die Software hat sich dort automatisch geupdatet und die Sicherheitsupdates kamen drauf. Und ab und an habe ich dann mal da drauf geguckt, habe geguckt, ob da auf der Kiste alles sauber ist. So, und das ging echt problemlos.
Und da hast du keine Viren gefunden.
Da habe ich keine Viren gefunden, nein.
Seltsam. Nee, aber den hast du dann halt Ubuntu gegeben.
Genau.
Dieses Netbook-Dings, das gibt's ja schon lange nicht mehr.
Das gibt's schon lange nicht mehr.
Das muss er heute oder was darf er heute benutzen?
Das muss bald auch runter. Also,
oh, das hat er noch.
Okay. Ja, das muss bald runter, weil Longtime Support, also das ist, glaube ich, die 10.4er Ubuntu-Release gewesen und das war also ein LTS-Release und der wird jetzt, glaube ich, noch bis nächstes Jahr oder so gewartet, gemaintained und da kommen noch irgendwie so Sicherheitspatches und danach ist aber Ende im Gelände und Unity oder sowas will ich ihm da nicht draufpacken, weil der kleine Atom, der schmilzt sonst die Kiste ein. Und da denke ich mal so in Richtung Linux Mint oder so, irgendwas mit einer einfachen Oberfläche in LX.de, das ist halt auch irgendwie nicht so weit weg von dem, was jetzt der Mensch, der jetzt Ewigkeiten Windows nur genutzt hat,
genau, die ganzen Dinge haben wir alle noch nicht mal genannt, also genau, LX.de,
XFCE, wo man halt sehr schön, also gerade so LX.de hat, glaube ich, als Default Window Manager, also da ist jetzt auch wieder die Unterscheidung, das eine ist halt das Desktop Environment, das ist halt in dem Fall LX.de und das steht irgendwie für Lightweight X Desktop, ich hoffe, ich lüge nicht, oder X Desktop Environment, und die haben dann halt auch einen Window Manager und das ist halt das, was man eigentlich sieht. Und das Environment bringt halt noch diesen ganzen Rappel an Programmen halt mit, wie zum Beispiel dieser eigene Terminal-Emulator, wie ich vorhin schon sagte. Und dieses LX.de, das hat halt eine Openbox dabei und im Normal. Was
der Window Manager ist.
Genau, was der Window Manager ist. Ja. Und im Normalfall hast man halt auch unten so seine Leiste und kann da halt irgendwie auf sowas Startähnliches, da steht dann. Kann man sich, glaube ich, aussuchen, was da steht. Mein Mitbewohner nutzt es, da steht 42 bei dem, aber ja, der ist auch...
Okay, aber bloß um es mal ein klein wenig so zusammenzufassen, durch die Vielzahl an Sachen gibt es halt auch solche Desktop-Oberflächen für schwachbrüstige Rechner.
Genau, es ist durchaus möglich, das auf schwachbrüstige Rechner zu bringen, wo halt auch nicht gleich irgendwie 2 Gigabyte an... Oh, ja, mit Zahlen
sind also, vorsichtig. Also, muss man anders zu sagen, wenn halt mein Windows 3.11-Rechner jetzt so langsam keine Viren-Updates mehr bekommt, weil es eben dann doch nicht mehr so verbreitet ist, dann kann ich halt sowas drauf installieren,
durchaus. Richtig. Das ist halt sehr gut möglich. Und das sind auch durchaus Oberflächen, wie ich finde, wo es keinen Unterschied gibt zu anderen. Man kann Desktop-Icons anlegen. Und man kann über dieses Menü, kann man halt auch in den Kategorien, die wirklich jeder Mensch versteht, zu seinen Programmen springen und die starten und schließen ist halt auch meistens nicht so schwer. Dieses X gibt's tatsächlich auch unter Linux, wo man draufklickt, um das zu schließen. Und also da muss ich sagen, da habe ich bis jetzt echt positive Erfahrungen auch gemacht. Es gibt natürlich Leute, die da nicht so richtig drauf klargekommen sind, aber im Großen und Ganzen so habe ich selten gehört, das ist ja irgendwie überhaupt nicht so und wie soll ich das bedienen? So, das sagen die Leute immer, wenn sie auf meinen Bildschirm gucken, aber das ist ja nun Geschmackssache. Und genau das finde ich halt so schön, so, das kann man sich dann halt anpassen und irgendwann wird man vielleicht sicherer da drin. Und was das Tollste an der ganzen Sache ist, wie ich finde, man kann halt auch mehrere Sachen gleichzeitig installieren. So, das geht halt sonst auch nicht. Ich kann zum Beispiel bei ganz vielen Display-Managern, so, das sind diese Teile, die halt vorher kommen, wo man sich irgendwie einloggt, so seinen Benutzernamen und sein Passwort eingibt. Und die meisten haben dort unten dann irgendwo so ein kleines Settings Icon, wo man dann draufklicken kann und man kann halt durchaus mehrere Window Manager parallel installiert haben und wählt dann einfach beim Einloggen aus, ich möchte jetzt hier mein GNOME Environment starten oder ich möchte jetzt hier mein KDE starten zum Beispiel.
Und was man noch braucht, wenn man sich das eine zerschossen hat.
Genau, es ist erstens tierisch praktisch, wenn man sich das eine zerschossen hat und nicht unbedingt alles von der Konsole reparieren möchte. Und zum anderen, also fand ich persönlich auch, als ich mit Linux angefangen habe, was jetzt wahrscheinlich, da ich hier, glaube ich, der Jüngste bin, noch nicht so tierisch lange her ist, fand ich das sehr schön, um halt mit diesen Window-Managern mal rumzuspielen, einfach mal zu gucken, da gibt's jetzt das und da gibt's jetzt das und dann installiert man sich das und am Anfang ist einem das vielleicht noch nicht ganz so geheuer und da sage ich mir so, ich kann das jetzt ja irgendwie mal hier eine halbe Stunde so zum Spielen nehmen und guck mir das mal an und danach will ich aber irgendwie wirklich wieder effektiv arbeiten, dann nehme ich erstmal wieder das, was ich kenne Und morgen habe ich dann wieder eine Stunde Zeit und wenn ich da mal mich fix abmelde, so kann ich dann nochmal das andere starten. So, also, und da finde ich so, es ist halt sehr schön, dass man dafür nicht so das ganze Betriebssystem auswechseln muss. Und
ja, und dass man überhaupt erstmal die Wahl hat, ne? Seine Desktop-Oberfläche zu wechseln.
Richtig. Es gibt natürlich auch viele, also gerade wenn man so bei den kleineren und leichtgewichtigeren Window-Managern guckt, die dann so zwischendurch aufkommen, gibt es auch durchaus mal Probleme, wenn man jetzt Scherze macht, wie zum Beispiel zwei Monitore anschließen. Also ich weiß, dass also die ganzen großen, so Gnome KDE und so, die können das ohne Probleme. Und auch der Awesome kann das ohne Probleme. Aber ich weiß zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang die Fluxbox genutzt. Das ist halt auch so ein kleiner, leichtgewichtiger Manager und man kann sehr gut irgendwie, hat so ein Menü, was man irgendwie mit so einem Shortcut, mit der Maus, mit der Leertaste aktiviert und dann kann man sich das selber zusammenstellen, indem man einfach in der Textdatei irgendwie so die Auswahl der Programme dort reinschmeißt. Und das konnte zum Beispiel absolut nicht mit zwei Bildschirmen arbeiten. Ich habe schon ganz lange zu Hause zwei Bildschirme stehen und wenn ich da irgendwie einen Browser aufgemacht habe und ihn dann ein Vollbild haben wollte, so, dann ging der halt über beide Monitore. Und es ist doof, einen Wikipedia-Artikel zu lesen, wenn man in der Mitte so die Balken von diesen Monitor-Sachen hat. Wer da positiv aufgefallen ist von Anfang an, ist der Awesome. Das ist auch so, das ist auch jetzt noch mein Window-Manager, der ist schön schlank, textbasiert und auch so hier in unseren Nerdosphären wahrscheinlich so der verbreiteste, wenn man dort mal so den Leuten auf den Desktop guckt. Und
darf ich mal eine Runde rumranten? Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, ne? Mit verschiedenen Bildschirmen, wo ich echt nicht kapiere, warum die Leute das nicht mal sauber programmieren können. Als ich mit einem anderen Rechner angefangen habe, du steckst einen externen Monitor an, erstmal der geht sofort. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie im Treiber rumfrickeln und da irgendwie in deiner Xorg-Config-Zeugs einstellen und dann hast du irgendwie dann doch mal eine Config gefunden, dass dein externer Monitor da ein bisschen mit rumzappelt und das Bild auch in der Mitte ist und nicht irgendwie verschoben oder sonst was. Dann hast du das hinbekommen, ja. Dann ziehst du das Ding wieder ab und steckst du beim nächsten Mal dran und denkst, warum kann sich dieses bekloppte Ding das nicht merken? Ja, der Monitor hat eine ID und ich will den blöden Monitor nicht auf der rechten Seite von meinem Desktop haben, also von meinem Laptop haben, sondern auf der linken. Und wenn ich den beim nächsten Mal anschließe, ist der wieder links. Merkt ihr das? Ja? Geht dort irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum das nie jemandem eingefallen ist. Ne? Oder so eine Sache, ich klappe mein Laptop zu, weil ich halt nur noch auf dem großen Monitor arbeiten will. Ja, da geht der ganze Rechner aus. Ich meine, und das sind so Sachen, wo ich mich echt frage, warum schafft das keine von diesen großen Desktop-Environments, sowas einfach mal sauber zu programmieren. Das nächste Ding, das hatte ich ja schon beim letzten Mal ein bisschen auf dem Herrn Pöttering mit seiner 80% Software da halt so ein bisschen rumgemault, ne? Das ist natürlich auch unfair. Also der hat sehr, sehr viele sehr, sehr gute freie Software geschrieben und das will ich alles gar nicht so in Abrede stellen. Aber was ich halt ein bisschen schade finde, ist, lange, lange, lange bevor es AirPlay gab von Apple zum Beispiel, gab es halt schon eine Netzwerktransparenz in Pulse Audio. Eigentlich ging das immer super, wenn man es irgendwie mal so hingefrickelt hatte und ja, es hat getan. Ne? Also ich konnte von mehreren Audioquellen auf mehrere Audiosenken spielen. Das konnte ich halt verteilt machen und so. Ging super, aber es ging eben immer erst nach irgendwie anderthalb Stunde frickeln. Und wenn du gerade mal einen Film gucken wolltest, ne, und sagst, ja, kann jetzt hier nicht so laut machen, ich habe mein Laptop so und so auf dem Schoß und will den Film aber gerne auf einem anderen Rechner gucken, weil da irgendwie das große Display angeschlossen ist und will mein Audiosignal umleiten, ne? Dann war immer das halt mit so einem, ach, jetzt hier wieder, nee, jetzt muss ich dort noch das starten und dann muss ich, ach, Google mal eine Weile und so, ne? Hat man alles hinbekommen, aber irgendwie so mal so ein richtig fertig, dass es halt nicht immer an solchen Stellen nervt, da fand ich, war Ubuntu so die erste Distri, wo das halt nicht mehr 80% war, sondern vielleicht so 90%. Ne?
Ja.
Aber die können natürlich auch nicht über den Schatten springen, dass auf aller möglichen komischen PC-Hardware mit, wo erstmal das BIOS kaputt ist und alles andere auch, dort klarkommen müssen. Aber zumindest ging da halt so viele Sachen wie, ne, ich stecke meinen USB-Stick in den Rechner. Klar, wie ich denn das Mount-Kommando auf der Kommandozeile schreiben muss. Aber ich will es einfach nicht. Ich will einfach das Ding reinstecken und dann ist der gemountet. Und gut, es ist nochmal so die Sache, dass ich den halt erstmal von Hand anmounten muss, bevor ich ihn rauszerren kann. Aber trotzdem will ich dann da irgendwo so einen Klick und fertig haben und nicht irgendwie...
Aber das funktioniert inzwischen.
Ja, klar funktioniert das mittlerweile so, aber das war halt alles so irgendwie lange, lange nervig und ja.
Ja, das stelle ich auch nicht in Abrede. Also es gibt durchaus Punkte, wo man sagen muss, da ist Linux auf dem Desktop auch teilweise sich da zu Recht bis heute vielleicht nur sehr träge bis gar nicht durchgesetzt hat. Was halt ein großes Problem finde, also was ich als großes Problem empfinde, ist halt, was du auch vorhin schon angesprochen hattest, mit so jeder kocht dazu sein eigenes Süppchen und jeder, der so ein bisschen mehr X11 entwickelt, schreibt als erstes seinen eigenen Window-Manager. So ticken halt auch manchmal so die Leute, die dort in diesen großen Sachen dort mitarbeiten. Da wird dann irgendwie, also GNOME hat zum Beispiel, das ist wahrscheinlich jetzt so das aktuellste Beispiel auch, hat dann ja auch irgendwie, nachdem so GNOME 2.6 war, so in dem altbekannten Design, haben die dann ja auch gesagt, hier mit GNOME 3 fahren wir jetzt eine neue Schiene und bringen da einen neuen Schwung rein. Und prompt ist halt Folgendes passiert, dass sich dort irgendwie zig Forks gebildet haben davon, wo dann immer so ein paar wütende oder unzufriedene Entwickler mit der Philosophie des Projekts dort dann gesagt haben, ey, hier, wir raffen uns zusammen und wir machen jetzt unser eigenes. Und das wurde dann halt teilweise halt bloß so 40% Software. Und also eins davon ist halt dieses Cinnamon, das ist wahrscheinlich noch eins, was ziemlich gut läuft. Aber dann gab es irgendwie noch dieses Mate oder so, was auch ein Fork von GNOME ist. Und würde man jetzt kurz googeln, aber ihr könnt selber im Internet lesen, so, gibt es bestimmt noch zwei oder drei andere und das sind dann alleine so fünf Forks. Und damit ziehen sich dann so teilweise, also Forks sind ja gut und in freier Software so, man soll ja auch forken können, so, das ist ja ein klasse Konzept. Aber wenn man das übertreibt, dann passiert halt Folgendes, dass man halt, also dass die Entwickler sich ganz schnell so gegenseitig einfach nur noch die Manpower entziehen. Und dann hat auf einmal ein Projekt, was groß genug ist, dass es halt echt ein paar Entwickler dort gut beschäftigt, nicht mehr genug Leute zur Hand und kann nicht mehr mit einem Zahn der Zeit da gehen oder seine Sachen vernünftig maintainen. Und dann läuft das auf einmal buggy und dann machen die dort ihr eigenes und das läuft dann irgendwie auch bloß so zu einem Viertel und das ist dann natürlich auch immer doof. Und gerade jemand, der jetzt nur nicht so sagt, naja, kein Ding so, das fixe ich mal fix selber oder dann nehme ich halt was anderes, sondern Leute, die da dann sagen so, ich will eigentlich so, dass das Design dann so auf meinem Desktop schon so bleibt und dann funktioniert das auf einmal nicht so richtig, nur weil die sich da in den Haaren haben, kann ich schon mir vorstellen, dass das für solche Leute auch durchaus abschreckend wirkt, wenn dann sowas passiert. Und
ja, aber die können sich ja die Ubuntu-CD nehmen.
Ja.
Oder, ne, bloß um es gesagt zu haben, also es gibt gleich von SUSE, gibt es auch Desktop-Distributionen.
Genau, das OpenSUSE.
Von Red Hat halt Fedora und so. Also ne, die funktionieren ja alle schon heutzutage so ganz gut. Ja.
Genau.
Ja, lass uns mal ein bisschen zusammenfassen noch. Also
an sich würde
ich glaube, wo wir bestimmt absolut übereinstimmen, Linux auf dem Desktop ist, oder vielleicht können wir da überhaupt noch ein bisschen drüber reden. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Betriebssystem, was ich für alles benutzen kann, was ich so machen will. Gerade viele Sachen, wo man früher irgendwie so ein Programm für brauchte, das läuft halt so und so im Web. Und ne, ich meine, das geht ja bis zu dem Extrem, was ja auch letzten Endes eine Linux-Distribution ist. Dieses Chrome OS, dass ich halt mir heutzutage Rechner kaufen kann, auch wenn es, glaube ich, nicht so kommerziell erfolgreich ist, wo bloß ein Webbrowser drauf ist und das war's. Aber man kann da im Prinzip alles mitmachen und die Installationshürde ist eigentlich, kann man auch nicht sagen, dass sie zu hoch wäre, wenn denn die Hardware mitspielt. Und ja, die meiste Hardware spielt aber mit. Ich glaube ja, dass Linus sich auf dem Desktop so in der Masse nicht durchgesetzt hat. Zum einen, so wie es der Torwalzer sagt, weil es keine Pre-Installs gibt. Also wenn du in den Laden gehst, dann kriegst du es halt mit dem Windows. Und da beißt du dich dann eher durch, als zu wechseln. Und ja, und die nächste Sache ist, es gibt glaube ich auch nicht jetzt wirklich so eine große Macht dahinter, die... ich glaube, da war der Shuttleverse der Erste, der richtig wirklich versucht hat, Linux auf dem Desktop zu pushen. Aber die anderen großen Linux-Distributionen, also wo halt auch ein bisschen so, sag mal, Entwickler-Power dahinter steht, also Red Hat und vielleicht kann man SUSE noch mit dazu zählen, die wollen ganz klar Server verkaufen. Also ja. Ein Serverbetriebssystem. Die haben halt in dem Desktop, klar, da verkaufen die auch einen mit, aber das ist nicht so ihr Hauptgeschäft. Und das merkt man halt an der Stelle.
Okay.
Na egal, aber man kann das sehr, sehr gut verwenden. Man ist zum einen, das ist das Ganze, was man halt so von Windows kennt, dieses ganze Virenproblem auf einen Schlag los. Die ganzen Distris, die halten halt die Software wirklich aktuell. Nicht so, ne, weil halt die freie Software halt dann auch wirklich gefixt wird. Zumindest die in den Distributionen so drin ist.
Was halt super ist, sind halt so generell so das Paketmanagement. Also Software zu installieren ist halt einfach super. Man muss nicht erst irgendwie, ich möchte jetzt Software, Browser auf, googeln. Okay, das muss man vielleicht schon noch. Aber dann irgendwie muss man sich nicht erst eine Webseite raussuchen, dort irgendwie eine ZIP-Datei runterladen, die entpacken. In irgendeinem komischen Ordner dann die Excel da drinnen ausführen, sich durch 10.000 Installationsdialoge klicken, dreimal sagen, dass man die Toolbar nicht installieren will, den Rechner neu starten, feststellen, die Toolbar hat sich trotzdem installiert, eine halbe Stunde damit verbringen, die Toolbar zu deinstallieren und dann kommt, ehe man das Programm dann zum Laufen hat, irgendwie die nächste Version raus und man muss das Ganze wieder von vorne machen, weil wenn das keinen automatischen Update-Manager, der dann wieder als Prozess irgendwo läuft, mitbringt, so sich dann halt auch nicht updatet. Und da muss man sagen, so dass...
Das Drama ist ja, ne, da machst du irgendein Programm auf, was du mal jetzt nicht täglich verwendest und dann kommt dir erstmal, haha, ich habe hier ein Update für dich, willst du jetzt die 300 MB erstmal runterladen?
Genau.
Ja, und dann sagst du ja, naja, wenn es sein muss. Ne? Und dann sitzt du da erstmal 5 Minuten und gehst doch wieder einen Kaffee holen, bloß weil ja das ist sehr, sehr schön gelöst bei den Situationen. Aber ne, da gibt es eben auch wieder genau, also zumindest von mir ein Kritikpunkt, mit diesem ganzen super Unterbau, dass ich bis auf jede Datei runtergucken kann, gehört die zu dem Paket, stimmt die Prüfsumme, das Ganze ist kryptografisch signiert und. Ja? Aber dieses letzte Stückchen oben, dass ich halt einfach so mein Programm installieren kann, dass ich sagen kann, okay, ich will jetzt einen Webbrowser, ja, und da habe ich halt so ein Rating drin, dass halt User sagen können, irgendwie das Programm war toll. Dass die User klicken können, sowas wie Flutter. Das Projekt möchte ich jetzt irgendwie gerne unterstützen. Sowas alles. Warum kriegt er so eine Distri nicht hin? Warum musste erst Apple kommen und zeigen, wie man irgendwie so einen komischen App Store auf dem Mac macht und dann kommt der Ubuntu an und versucht das irgendwie nachzubauen? Das finde ich irgendwie, ist offensichtlicher, als dass man irgendwie, was es da früher gab, dieses Synaptic den Leuten um die Ohren hauen muss. Aber egal. Ja, aber ne, lass uns mal positiv ausklingen. Ja, das Schöne ist, hatten wir auch noch nicht erwähnt, dass es ja oft sogenannte Live-CDs gibt, dass man halt das ganze Zeug erstmal ausprobieren kann, ohne dass irgendwie ein Bit auf der Festplatte gekippt wurde.
Genau.
Und das kann man ja sehr, sehr gut machen. Und... ja, und man hat halt die große Freiheit, sich halt zu installieren, was man will. Und das ist aber genau auch das, was dann manchmal nicht die Leute am Anfang wollen.
Genau, und wenn man sich da mal umgucken kann, kann man auf www.distrowatch.org, kann man sich so ganz viele Distributionen so angucken und da steht da irgendwie so, was ist so das Default Desktop Environment, mit welchem Kernel werden die ausgeliefert und so weiter und so fort. Und da kann man sich eigentlich immer einen ganz guten Überblick machen. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Rating, aber ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird, das habe ich mir nicht angeguckt so genau. Weil ich ziemlich festgefahren auf meine Distribution bin, muss ich sagen.
Ja, und vielleicht ist jetzt Webbrowser halt ein blödes Beispiel, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Schachprogramm suche, ne? Ja, oder irgendwie ein Astronomieprogramm, wo ich gucken kann, wo gerade der Saturn steht. Oder
da
sowas.
Muss man halt viel googeln. Also was ich da halt früher halt immer gemacht habe, ich bin dann halt auf irgendwelchen Wikis von den Distributionen rumgeeiert und habe halt so geguckt und mir dann dort irgendwie Ewigkeiten die Sachen durchgelesen, was könnte da so am besten passen. Und sonst halt viel Try and Error. Das stimmt, dass man das halt nicht irgendwie raten kann. Das ist halt echt ein Kritikpunkt.
Also wie gesagt, in diesem Software Center bei Ubuntu gibt es das ja mittlerweile, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie es erfunden hätten. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Obwohl es, finde ich, offensichtlich war. Ja, oder ne, noch, wenn man davon reden kann, ein Riesenvorteil ist, dass ich mir nicht alle mögliche Software halt, was weiß ich, 20 und 30 Mal auf meinem Rechner installiere. Weil halt anhand des Pakets klar ist, dass jetzt, was weiß ich, OpenSSL in der Version installiert ist.
Punkt. Ja, das ist halt wirklich was sie gut können. Ja. Gut.
Ja, ihr könnt das schon gar nicht mehr hören. Zumindest der Zeit nach. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Auf Wiedersehen.
Und